WDR 3. Das Echo des Tages.
Vor 53 Jahren, am 20. Juli 1944, verübten Widerstandskämpfer einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler. Doch Hitler überlebte und Graf Schenk von Stauffenberg und seine Mitstreiter mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen, wurden hingerichtet. Heute wurde in mehreren Gedenkveranstaltungen der Widerstandskämpfer gedacht. Die Zeit der Nazi-Okkupation, für die Franzosen auch heute noch ein schwieriges Kapitel. Es waren keineswegs alle Franzosen Widerstandskämpfer, es gab auch die Kollaboration. Heute, am 55. Jahrestag der ersten großen Judenrazzia in Paris 1942, heute bekannte sich der sozialistische Regierungschef Jospin zur Mitverantwortung der Franzosen. Eine Erklärung, die in Frankreich große Beachtung in den Medien findet. Andreas Teska berichtet.
Bei einer Gedenkfeier für die erste große Deportation von Juden aus Paris vor 55 Jahren hat Premierminister Jospin sich zur Verantwortung Frankreichs und der Franzosen für dieses Verbrechen bekannt.
Cette rafle fut décidée, planifiée et réalisée.
Diese Razzia wurde von Franzosen beschlossen, geplant und durchgeführt. Verantwortliche aus Politik und Verwaltung, Richter, Polizisten und Gendarme haben daran teilgenommen. Nicht ein einziger deutscher Soldat war nötig, um dieses Verbrechen zu begehen.
À l'accomplissement de ce forfait.
Diese Razzia fand vor 55 Jahren statt, am 16. und 17. Juli 1942. Damals trieben Polizei und Gendarmerie über 13.000 Juden im Radstadion Vélodrome d'Hiver zusammen, Männer, Frauen und Kinder. Sie wurden anschließend in die deutschen Vernichtungslager deportiert. Von den 13.000 haben nur 30 überlebt. Die Razzia fand statt in der Zeit der deutschen Besatzung unter der Kollaborationsregierung von Vichy. Frankreich hat sich lange an den Mythos der Résistance geklammert und eine Mitverantwortung für diese Taten geleugnet. Noch der sozialistische Präsident Mitterrand hatte sich stets geweigert, sich im Namen Frankreichs zu entschuldigen. Die Verbrechen habe das Regime von Vichy begangen und das sei illegitim gewesen. Mit dieser Auffassung hatte bereits vor 2 Jahren, kurz nach seinem Amtsantritt, der gaullistische Präsident Chirac gebrochen. Franzosen und der französische Staat hätten bei den Verbrechen sekundiert. An diese Aussage Chiracs knüpfte der Sozialist Jospin ausdrücklich an.
Rappeler cela ne nous conduit pas à confondre.
An diese Vorgänge zu erinnern, bedeutet nicht, alles miteinander zu vermischen. Das Regime von Vichy mit der Republik, die Kollaborateure mit den Widerstandskämpfern. Es geht darum, daran zu erinnern, wie es schon Präsident Chirac vor 2 Jahren getan hat, dass es eine Regierung und eine Verwaltung unseres Landes gewesen sind, die dieses nicht wiedergutzumachende Verbrechen begangen haben.
Une administration de notre pays ont alors commis l'irréparable.
WDR 3. Nachrichten.
Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 22. Juli 1997. Es ist 6 Uhr. Im Hochwassergebiet an der deutsch-polnischen Grenze hat sich die Lage weiter verschärft. Wie ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums mitteilte, stiegen die Pegelstände an allen Messstellen erneut leicht an. Rund 2000 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr sind im Einsatz, um die Deiche entlang der Oder zu erhöhen und Sickerstellen abzudichten. Vielerorts beträgt der Abstand zwischen Wasserspiegel und Deichkrone nur noch 10 cm. Am Zusammenfluss von Oder und Neiße bei Ratzdorf wurden an die Einwohner vorsorglich Flugblätter verteilt, die Anweisungen für eine mögliche Evakuierung enthalten. Bundeskanzler Kohl will sich heute bei einem Besuch in Frankfurt an der Oder über die Situation in dem Hochwassergebiet informieren. Die Europäische Union will heute versuchen, den Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang zu bringen. Am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel hat die Gemeinschaft ein Gespräch zwischen Israels Außenminister Levy und Palästinenser Präsident Arafat arrangiert. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern sind seit dem Baubeginn einer jüdischen Siedlung im arabischen Ostteil Jerusalems Mitte März blockiert. Die EU-Außenminister wollen neben der Lage im Nahen Osten erstmals auch über den Vorschlag der EU-Kommission zur Erweiterung der Union beraten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Friedrich Husemann am Mikrofon. Ist es 18 Minuten nach 7. Die Schweizer Banken lösten ein zwiespältiges Echo aus, als sie jüngst in den großen Zeitungen der Welt seitenweise Listen sogenannter nachrichtenloser Konten veröffentlichten, Konten, auf denen das Geld von jüdischen NS-Opfern, aber von Fall zu Fall auch wohl das von Tätern vermutet wird. Michael Friedmann, Präsidiumsmitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat nun angeregt, dass auch die deutschen Kreditinstitute Rechenschaft ablegen sollten über ihre Geschäfte mit den braunen Herrschern. Ich möchte mich mit Michael Friedmann, den ich jetzt in Frankfurt am Telefon begrüßen kann, über den Hintergrund und die Absicht seiner Forderung unterhalten. Guten Morgen, Herr Friedmann.
Guten Morgen.
Herr Friedmann, hat sich denn schon ein Verantwortlicher in der Bankenstadt Frankfurt angesprochen gefühlt von Ihrem Appell?
Seit über 5 Jahrzehnten warten wir darauf, dass sich Verantwortliche von Banken, die im Dritten Reich gearbeitet, kooperiert, kollaboriert haben, melden. Weder die Dresdner noch die Deutsche Bank noch andere Banken aus dieser Zeit haben dies bisher offensiv getan. Ich glaube, dass es allerhöchste Zeit ist, dass wir die Archive öffnen, dass wir die Informationen ausführlich bekommen, wie das denn damals war, als die Arisierung, wie das damals genannt wurde, also die Enteignung jüdischen Vermögens, mit Hilfe der Banken der damaligen Zeit durchgeführt worden sind. Immerhin Hunderttausende deutsche Juden haben in dieser Zeit Bankverbindungen gehabt, vom ganz normalen Sparbuch bis hin zur Hypothekenfinanzierung ihrer Grundstücke, bis hin zur treuhänderischen Arbeit der Banken, was Gesellschaftsanteile an Unternehmen anging, bis zu großen Sparguthaben. Viele, viele also Transaktionen, die auf Null gebracht wurden, weil das Deutsche Reich das jüdische Vermögen haben wollte. Diese Enteignungsmithilfe ist eine Frage, die offensiv von den deutschen Banken der damaligen Zeit aufgearbeitet werden muss und nicht nur, und das ist bereits ein großes Engagement bei den meisten Banken, auf ein paar Seiten in den Jubiläumsschriften der Existenzen dieser Banken.
Aber kommen wir nochmal auf die Eingangsfeststellung der Schweizer zurück, die jetzt die Listen veröffentlicht haben. Ist denn die Situation der Banken in Deutschland, die ja innerhalb des Herrschaftsbereichs des NS-Systems wirkten, vergleichbar mit dem der Schweizer Kreditinstitute, auf denen jenseits der deutschen Grenzen, also Fluchtgeld der Opfer deponiert wurde oder auch Notgroschen der Täter für die Zeit danach?
Nein, vergleichbar ist dies nicht, denn hier ging es um offene, bekannte, legal eingerichtete Konten. Die Namen sind bekannt gewesen. Hier ging es um die Abwicklung all dieser Konten aufgrund von Verordnungen, die die braune Diktatur erlassen hat. Und da ist es doch interessant, wie funktioniert das System der Entrechtung? Und da ist es auch interessant zu wissen, welche Banken waren eifrig, welche waren übereifrig. Und gab es denn auch nicht Beispiele, wie man sowas abwickeln konnte und denn doch auch für die Zeit nach 1945 die Interessen der Kunden und nicht die Interessen des Regimes mit berücksichtigt hat. Dies alles einmal ganz ausführlich kennenzulernen, die Informationen zu bekommen, um dann Wertungen auszuführen, um dann festzustellen, wie war das in diesem Institut oder in dem anderen und dabei unter Umständen auch überraschende Erkenntnisse zu bekommen. Dies ist das, was ich verlange, was ich fordere, was übrigens nichts Neues ist, weil dieses Thema ähnlich übrigens wie bei den Schweizer Banken seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird. Ich kann eigentlich nicht verstehen, warum die Institute sich so schwer tun, denn mittlerweile ist sowohl die Eigentümerstruktur unvergleichbar mit der des Dritten Reiches, als auch die Managerstruktur ist völlig verändert. Aber wenn Sie sich überlegen, dass die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, aber auch Persönlichkeiten wie Abs immer wieder im Zweifel und Zwielicht dieses Themas standen, dann finde ich 5 Jahrzehnte danach ist es allerhöchste Zeit, dass es eine Offensive der Informationspolitik diesbezüglich gibt und nicht immer wieder diese Defensive, diese Verdrängungsversuche. Es wird Zeit, dass die Amnesie der Banken sich zu einer Therapie der Offenheit umkehrt.
Herr Friedmann, nun werden ja in dieser Bundesrepublik, ich weiß nicht wie viele, 1000 oder 10.000 Doktor- und Diplomarbeiten pro Jahr geschrieben. Hat sich denn die Wissenschaft auch mit diesem Gebiet noch nicht befasst?
Alle sind darauf angewiesen, dass die Archive, dass die Kooperation der Informationspolitik der Institute geöffnet und damit die Möglichkeit überhaupt gegeben wird, wirklich detailliert und bis in die Tiefe der Fragen zu forschen und Material zu erarbeiten. Es gibt jetzt Beispiele, dass einige Institute schrittweise sich diesem Thema nähern, aber diese Salamitaktik muss zu einer grundsätzlichen Informationspolitik geswitcht werden. Und wir sehen ja, wie erstaunt und erstaunlich die Öffentlichkeit immer mehr auch international europäisch Informationen bekommt, die scheinbar unglaublich sind und die aber auch immer wieder dementiert wurden. Ob in Italien jetzt das Beispiel dieses immerhin großen Vermögens von über 70 Millionen Mark an Wertgegenständen, das die italienische Regierung jetzt den jüdischen Gemeinden wieder aushändigt. Ob eben die ganz streitige und moralisch wie rechtlich unglaubliche Haltung der Schweizer Banken. Ob die Gerüchte, dass die Vatikanbank verwickelt war in der Abwicklung jüdischen Vermögens aus Serbien. Ob die Kooperation bis zur Kollaboration vieler europäischer Länder, gerade was das Vermögen auch der Nazi-Größen angeht. Ob die Frage, wo ist jüdisches Gold, überall vom Deutschen Reich an verschiedene Bankinstitute geschleust worden. All dies sind Fragen, die jetzt nun noch klärbar sind. In diesem Zusammenhang, in diesen Wochen und Monaten der Vielfalt dieser Informationen, sollten wir die deutschen Banken ganz und gar nicht vergessen. Und sie sollten sich nicht vergessen. Mir geht es hier auch gar nicht um den Rückgriff nach gestern, sondern mich interessiert, wie sind die Mechanismen der alltäglichen Entrechtung von Minderheiten in Diktaturen. Sie sind wiederholbar, sie sind auch wiederholt in anderen Diktaturen seitdem. Dies jungen Menschen offenzulegen, halte ich für eine Verpflichtung, die weit über das Gestern hinausgeht und die uns ein Stück auch wieder nach vorne bringt, damit solche Fehler nicht wiederholbar sind.
Stichwort Offenlegung, Herr Friedmann. Nun haben ja die Schweizer Banken, wir erwähnten das zu Beginn, zumindest teilweise offengelegt. Sie haben diese Listen veröffentlicht und das hat Ihnen ja nicht nur einhellige Freude eingetragen. Kritik kam ja auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland, dessen Präsidium Sie angehören.
Man merkt, dass die Schweizer Banken getrieben sind und nicht von sich aus diese Offensive der Menschlichkeit, der moralischen Kategorie, aber ich will es hier auch ganz deutlich sagen, ihrer rechtlichen Pflicht eingehen. Denn letztendlich tun die Schweizer niemandem einen Gefallen, vor allen Dingen nicht denen, die diese Konten gehören. Es ist deren Eigentum und es ist allerhöchste Zeit, 5 Jahrzehnte und mehr sind vergangen, bis sie endlich überhaupt eine Chance haben, ihr Eigentum, also ihre Rechte wahrzunehmen. Und darum geht es letztendlich. Es geht nicht um Gefälligkeit, es geht nicht um eine Geste der Wiedergutmachung in der Schweiz, sondern es geht um Rechtsansprüche. Warum die Kritik entsteht, ist deutlich. Denn wer so nachlässig und so schludrig die Konteninhaber veröffentlicht, wer dabei Namen nennt, die man, wenn man eine eigene Recherche betrieben hätte, schon längst erkunden könnte, wo und wie die Eigentümer leben und dafür keine Anzeigenkampagne gebraucht hätte. Wer gleichzeitig, und das ist zynisch und peinlich zugleich, sogar Konten von Nazitätern mitveröffentlicht, und es ist davon auszugehen, dass deren Bestände wiederum gestohlenes Eigentum von jüdischen Opfern darstellt, darf sich nicht wundern, wenn die Öffentlichkeit ein negatives Gefühl bekommt. Und deswegen auch hier nur der Rat, eine Offensive des Engagements ist hier gefragt. Und dies ist allerhöchste Zeit. Es kommt sehr spät, eigentlich zu spät, aber besser spät als nie.
Das war Michel Friedmann, Mitglied des Präsidiums des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören nach Frankfurt.
Einen schönen Tag.
7.28 Uhr wird es in einer halben Minute. Noch 2,5 Minuten bis zu den Nachrichten um 7:30.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 198. Viele Leute sind bereit, etwas für andere zu tun, auch wenn sie dafür nur wenig oder gar kein Geld bekommen. Ehrenamtlich machen viele auch langweilige Arbeit, die sie für Geld nicht machen würden, aber dann erwarten sie, dass man zu ihnen freundlich ist. Da sie das freiwillig machen, können sie leichter protestieren, wenn ihnen etwas nicht gefällt, als wenn sie diese Arbeit machen müssten. Eine Dame, die bereit war, in einem Büro langweilige Arbeit zu machen, ist da morgens pünktlich hingekommen, aber sie musste 10 Minuten draußen warten. Obwohl es kalt war, hat man sie nicht nur einmal so lange draußen warten lassen, das ist ihr 3-mal passiert und dann ist sie da nicht wieder hingegangen. Sie hat da angerufen und gesagt, dass sie besser behandelt werden möchte, wenn sie so eine langweilige Arbeit macht und dafür kein Geld bekommt. Stattdessen geht sie jetzt mit Leuten zum Gericht, denen es schwerfällt, alleine zu einem Prozess zu gehen. Sie macht das, weil sie neugierig ist und dabei viel lernt, aber sie hat Schwierigkeiten, Tätigkeiten zu finden, die sie gerne übernimmt. Sie sagt selber, dass sie sich nicht gut unterordnen kann und selbstständig arbeiten möchte. Für alte Leute, die schon die Altersgrenze erreicht haben und nicht mehr berufstätig sind, sondern von ihrer Rente leben, vermitteln 33 Seniorenbüros in ganz Deutschland Aufgaben, die sie ehrenamtlich übernehmen können. Rentnern, die noch etwas für andere tun wollen, schlägt man dort zum Beispiel vor, ausländischen Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder Patienten im Krankenhaus zu besuchen, die keinen Besuch von Verwandten oder Bekannten bekommen, während sie im Krankenhaus liegen. Zu den Tätigkeiten, die man Rentnern vermittelt, gehört auch die Mitarbeit in Archiven. Ein Rentner hat sich zur Mitarbeit bei einem Verein für Familienforschung entschlossen, weil der Verein angeboten hat, dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Tipps für die Familienforschung zu geben und ihm dabei behilflich zu sein, seine eigene Ahnentafel aufzustellen. Gefallen hat ihm auch, dass er da nur einmal in der Woche hinzugehen braucht. Er wollte seine Arbeitszeit selber festlegen, denn bis zum Erreichen der Altersgrenze war seine tägliche Arbeitszeit festgelegt. Der Staat hat nicht genug Geld, um alles zu finanzieren, was getan werden müsste, aber es geht nicht nur darum, dass der Staat Geld spart, wenn etwas ehrenamtlich gemacht wird. Wenn jemand etwas freiwillig macht, hat er eine andere Einstellung dazu als jemand, der dafür bezahlt wird. Wenn beispielsweise alte Leute in eine Schule kommen, um sich dort um die Schulbücherei zu kümmern, dann beraten sie die Schüler anders als die Lehrer und sie haben auch mehr Zeit für die Schüler, als wenn ein Lehrer das macht. Lehrer und Schüler finden es gut, dass die Schüler dort nun auch von älteren Leuten beraten werden. Es gibt aber auch viele Aufgaben, die alte Leute von sich aus übernehmen, ohne erst zu einem Vermittler zu gehen. Dazu gehört die Nachbarschaftshilfe. Eine Gruppe von alten Leuten hat es übernommen, sich besonders um ältere Leute zu kümmern, die in ihrer Wohnung oder ihrem Haus alleine sind. Diese Nachbarschaftshilfe hat sich allmählich entwickelt. Wenn jemand eine Urlaubsreise gemacht hat, war es schon immer so, dass er vorher zu einem Nachbarn gegangen ist und ihm den Schlüssel gegeben hat. Dann ist der Nachbar alle 2 oder 3 Tage in seine Wohnung gekommen, hat die Blumen gegossen und nachgesehen, ob Post im Briefkasten lag. Man hat auch schon immer einander geholfen, wenn jemand krank war. Eine ältere Dame hat gesagt, jetzt hat immer jemand von der Nachbarschaftshilfe ihren Haustürschlüssel. Er kommt jeden Morgen an ihrem Haus vorbei und wenn um 8 oder 9 Uhr bei ihr immer noch die Rollläden vor den Fenstern sind, kommt er herein, um zu sehen, ob ihr etwas passiert ist. Wo man seine Nachbarn kennt, entwickelt sich ein Gefühl der Sicherheit und dieses Sicherheitsgefühl ist ein Teil der Lebensqualität. Etwas für andere zu tun, macht aber auch Freude. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 198. Danke.